finde, Lieder singen ist immer wieder etwas ganz Schönes. Zum Gottesdienst, wenn man zusammen Lieder singen kann und die dann noch so eine schöne Botschaft haben, das tut einem gut. Oder wenn man Geburtstag hat und dann Leute zu einem kommen oder man zu Leuten geht und ihnen dann ein Ständchen bringt, das erfreut dann das Geburtstagskind. Denn das ist oft ja auch das Ziel von Liedersingen, dass man den anderen eine Freude bereitet. So ist es ja auch an Festen. Wenn man ein Fest hat und dann Lieder gesungen werden, dann soll auch die Menschen sich erfreuen. Und Feste, so Volksfeste, das gibt es ja überall. In letzter Zeit, da war ja die Fasnacht überall oder Karneval. Und ich finde es ganz spannend. Im schweizerischen Neuenburg, da gibt es keine Fasnacht. Da gibt es keinen Karneval. Das kennt man dort nicht. Was sie dafür feiern, ist im Herbst. Sie feiern im Herbst so ein Dankfest oder ein Erntefest. Und weil die ganze Gegend eine riesige Weingegend ist, ist es natürlich ein Winzerfest. Das geht ein Wochenende über und ist in der Schweiz, ich weiß nicht, wie weit auch in Deutschland, aber in der Schweiz ist es sehr bekannt. An diesem Fest, da gibt es einen Umzug mit Blumenwagen. Also ich habe noch nie solche Wagen gesehen, das sind wirklich ganze Anhänger voll mit Blumen dekoriert. Und diese Blumen sind so arrangiert, dass es Bilder entstehen. Das ist dann wirklich, ich habe so etwas noch nie so gesehen. Es gibt dann natürlich auch eine Miss Winzerfest. Und es werden natürlich auch Lieder gesungen. Es gibt da Konzerte und so weiter. Also ein richtiges Volksfest. Und so Volksfeste, würde ich sagen, die gibt es eigentlich schon seit urlanger Zeit. Ich weiß eigentlich gar nicht, wann es angefangen hat. Wahrscheinlich schon seit es Menschen gibt. Und zu früheren Zeiten, da war es eigentlich üblich, da war nicht alles so durchgeplant, durchstrukturiert, dass man wusste, gut, um 9.05 Uhr oder 19.05 Uhr tritt dann diese Band auf, die hat dann 10 Minuten Zeit und dann kommt schon die nächste. Sondern früher, da trat dann einfach einer aus der Menge heraus, auf ein Podest, auf eine Kiste oder irgendeine Erhöhung und hat dann etwas vorgetragen. Ein Gesang, ein Kunststück oder ein Gedicht. Und so ein Fest gab es wahrscheinlich auch zur Zeit von Jesaja, als der Bibeltext, den wir vorher gehört haben, den die Ute vorgelesen hat, das war wahrscheinlich während einem Fest. Stellen wir uns jetzt einmal vor, wir alle jetzt zusammen wären dort an diesem Fest. Wir wären mit dabei, mittendrin. Das ist eine tolle Stimmung, es ist ausgelassen, so richtig schön, man freut sich, gemütlich. Die jungen Leute würden sagen, es ist so eine richtige Party. Und einfach so, dass sich alle wohlfühlen, das ist wirklich wunderschön. Und da tritt jetzt einer aus der Menge heraus, auf die Erhöhung, und sagt, Leute, hört mir zu. Ich will meinem Geliebten singen von meinem Freund und seinem Weinberg. Da denken alle, das ist super, das gefällt uns. Jetzt kommt ein Liebeslied. Denn erstens, am Anfang hat er es ja schon angekündigt. Er will seinem Geliebten da etwas singen, da hat er etwas gesagt von der Liebe. Und zweitens wurde der Weinberg sehr oft als Synonym gebraucht für Geliebte, für eine geliebte Person. So wie wir bei uns das Wort Schatz haben. Da meinen wir ja nicht, wenn wir sagen, ich gehe jetzt nach Hause zu meinem Schatz, dass da eine Kiste ist mit Gold drin und Perlen und allem, sondern dann geht man halt heim zu seiner geliebten Person, zu seinem Schatz. Also haben die Leute dort jetzt ein Liebeslied erwartet. Darauf freuen sich sie alle. Und der Sänger fängt an. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt sein Stück Land. Dort hackt er den Boden mit eigener Hand. Er mühte sich ab, las Steine auf, baute Wachturm und Kelter, setzte die edelsten Trieben darauf. Ja, toll, denken da die Leute. Der Mann, der hat Ahnung, der weiß, wie man's macht. Der ist top, da gibt es sicher eine Rekordernte. Wunderbar. Aber das Lied nimmt eine unerwartete Wendung. Und süße Trauben erhofft er zu Recht. Doch was im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Ich kann mir da vorstellen, der Sänger hält da an dieser Stelle kurz inne. Die Zuhörer sind ratlos. Was ist jetzt damit gemeint? Wer ist damit gemeint? Ist es jetzt ein Liebeslied, wo der Sänger singt? Oder singt er da von einem enttäuschten Weinbergbesitzer? Aber der Sänger fährt fort. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet ihr da? Die Trauben sind sauer und schlecht, entscheidet doch ihr. War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld beim Weinberg oder bei mir? Abermals eine Pause. Nun sind die Zuhörer alle direkt selber angesprochen. Der Sänger hat sie gemeint. Jeder, der dasteht, also auch wir, wenn wir jetzt dastehen, wir sind alle gemeint. Es wird persönlich. Das Spannende ist, auch der Sänger zieht sich jetzt mit ein, denn er hat vom Er zum Ich gewechselt. Was also würden wir tun? Klar ist, die Arbeit, die da investiert wurde, all das, was gemacht wurde, das ist futsch, ist wertlos. Die Frustration von dem Weinbergbesitzer, die ist verständlich. Alles, was er da wirklich getan hat, gemacht hat, gearbeitet hat, alles, was er investiert hat, puff, weg. Kein Ertrag. Es bleibt aber keine Zeit für weitere Gedanken, denn der Sänger setzt wieder an. Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Wegreiße ich die Hecke, welche als Schutz ich gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder herein. Die Mauern hier ringsum reiße selber ich ein. Zertrampelnden Füßen gebe ich ihn preis. Schlecht lohnte der Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen. Der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Nun scheint das Lied fertig zu sein. Und die Zuhörer werden alle noch viel ratloser gewesen sein. Was soll jetzt das Lied machen? Was ist da die Aussage? Wieso singt der Sänger das? Wir würden uns wahrscheinlich fragen, was ist jetzt da die Moral von der Geschichte? Und da löst der Sänger auf. Aber das Haus Israel ist des Herrn Weinberg und die Pflanzung seid ihr von Juda, an euch hing sein Herz. Der Herr erwartete Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Er erwartete Gerechtigkeit und da war Geschrei über Schlechtigkeit. So endet das Lied von Jesaja. Ich kann mir da ganz gut die Aufruhr vorstellen, die da unter den Zuhörern ist. Oder war? Der Besitzer, der Weinbergbesitzer, das soll Gott sein? Kann das sein, dass Gott so wütend, so enttäuscht ist? Und dann heißt es ja auch weiter, der Weinberg, das wären wir. Das wären all diese Zuhörer, die da waren. Und die würden keine Früchte bringen? Nein, das ist doch unerhört, das geht doch nicht. Damals haben doch die Leute die Opfer gebracht in den Tempel, haben die Priester unterstützt, haben vieles getan. Das kann doch nicht sein. Sie können doch nicht gemeint sein. Heute könnte es vielleicht heißen, also ich gehe doch in die Kirche, so mindestens 2-3 Mal im Jahr. Ich gebe Geld, also in die Kollekte hinein, da unterstütze ich. Ich spende viel. Und unterstütze viele gute Werke. Und nun sagt Jesaja uns allen, es ist Schluss. Fertig, aus. Gott zieht den Schlussstrich. Gottes Geduld ist zu Ende. Kann das sein? Das wird jetzt gefragt. Und dann kommt doch sicher bald der Einspruch, nein, die Bibel erzählt doch vom lieben Gott. Und sowieso. Was hat denn Gott getan oder was tut er für uns, dass er diese Forderung stellt, dass er diesen Schlussstrich ziehen soll? Da können wir nur festhalten und sagen, Gott hat sehr viel getan. Die Pflege auf dem Weinberg, das ist eine ganz mühsame Arbeit. Das können Uwe und Elke auch bestätigen mit ihrem Stück Weinberg, mit ihrem Stück Land. Das ist viel Handarbeit. Selbst heutzutage, wo man viele Maschinen hat, aber die Arbeit auf dem Weinberg, so Unkraut rausreißen und die ganzen Reben zu hegen und zu pflegen, da kann man nicht vieles mit den Maschinen machen, weil man die Reben ja nicht verletzen will, sondern halt eben sie pflegen will, damit die gute Frucht bringen. Und so ist auch ein naheliegender Gedanke, die Tätigkeit vom Weinberg zu vergleichen mit dem, was Gott getan hat. Getan hat gegenüber seinem Volk. Denn das hat er ja berufen. Er hat ja zuerst die ganzen Stammväter berufen, Abraham, Isaac und so weiter, hat sie auserwählt und gesagt, schau mal, ich habe etwas mit dir vor. Ich will dich vergrößern, ich will dich führen. Und dann hat er es ausgeweitet auf das ganze Volk, hat gezeigt, ihr seid mein Volk. Er hat sie aus Ägypten herausgeführt, aus der Gefangenschaft und hat dann einen Bund mit ihnen geschlossen, es festgemacht. Ganz klar gezeigt, ihr seid jetzt mein Volk und ich bin euer Gott. Er hat ihnen Land gegeben und sie durch die Wüste geführt. Auch bei der Wüste, da hat er immer wieder geschaut, dass sie es zu essen haben, zu trinken haben, die Führung haben, Schutz haben. Dann im Land, eben hat er auch geschaut, dass sie es bekommen, wo sie leben können, wachsen können, größer werden können. Und dann, das finde ich auch etwas ganz Wunderbares, er hat seinem Volk seinen eigenen Willen kundgetan. Er hat ihnen ja aufgezeigt, was er möchte. Und da ist bei ihm nicht geblieben, er hat sogar bei ihnen Wohnung genommen. Und zuerst im Zelt der Begegnung und danach im Tempel. Wenn wir weiterschauen, auf jeden persönlich, dann merkt man, er hat auch zu jedem Einzelnen geschaut. Er hat Nahrung gegeben und Bewahrung und so weiter. Er hat jedem das Leben gegeben. Und das gilt auch für uns. Auch uns hat er jedem das Leben gegeben. Er hat es uns geschenkt. So hat Gott viel getan für das Volk, aber auch für uns. Auch für uns hat er schon vieles getan und wird vieles noch tun. Denn wir alle zusammen, wir leben ja heutzutage in einer Zeit von Frieden, von Sicherheit und Wohlstand. Und das, obwohl man ja einwenden könnte, ja, was ist denn jetzt mit den globalen Katastrophen oder vielleicht meiner persönlichen Katastrophe? Aber wenn wir da wirklich alles zusammenrechnen und schauen, müssen wir sagen, uns geht es eigentlich gut. Oder trotzdem gut. Und Gott, der hört da nicht auf, sondern beschenkt uns weiter und immer wieder. Er gibt uns tröstende Worte, wenn wir sie brauchen. Wenn wir sagen, jetzt, ich weiß nicht mehr, wie es ein- und ausgehen soll, ich bin so traurig, da tröstet er. Er gibt uns Kraft, Zuversicht, Hoffnung. Da, wo wir es auch nötig haben. Er schaut zu uns ganz persönlich. Er ist jedem von uns nah. Selbst in unserem Alltag ist er mit dabei. Beim Arztbesuch hält er unsere Hand, wenn wir Angst haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Im Straßenverkehr, da beschützt er uns. Nicht, dass gleich in der nächsten Sekunde uns ein Auto überrollt oder irgendetwas geschieht. Er gibt uns Halt da, wo wir es brauchen, da, wo wir ihn brauchen. Und da, wo wir ihn brauchen, das ist das Schöne, ist er schon da. Wir müssen nicht zuerst warten und sagen, Herr, komm jetzt bitte zu mir, sondern er ist schon da. Und er sorgt sich um uns. Wenn wir jetzt diese Liste zusammen erweitern wollten, zusammenfassen wollten, ergänzen wollten, ich würde sagen, wir würden fast eine unendliche Liste zusammenbekommen. So viel macht er. Und wir? Was tun wir? Bringen wir die Frucht, die der Gott haben möchte? Das wäre es eigentlich auch gut zu wissen, was für eine Frucht möchte denn Gott? Der Paulus hat eine Aufzählung gemacht im Galaterbrief. Wenn Sie es zu Hause nachlesen möchten, es steht im Galaterbrief im 5. Kapitel ab dem Vers 22. Da steht, die Frucht des Heiligen Geistes, also die Frucht, die Gott haben möchte, das ist Liebe, Freude, Friede. Es ist Geduld, Freundlichkeit, Güte. Und es ist auch Treue, Sanftmut und Keuschheit. Wie sieht es jetzt bei dieser Frucht bei uns aus, bei jedem von Ihnen? Wenn wir alles einhalten und alles ist in Ordnung? Ich muss von mir sagen, es gibt bei mir immer wieder Situationen, wo ich sagen muss, das eine oder andere halte ich nicht ein. Da bringe ich keine Frucht. Zum Beispiel, wenn unsere Kinder streiten und das den ganzen Tag über, schon morgens aufstehen und anfangen, gegeneinander loszugehen, zu schreien und ich vielleicht auch sogar noch müde bin und dann sie noch einen Schritt weitergehen, anfangen zu provozieren, gegenseitig und dann auch gegen uns, zu schauen, wo ist die Grenze? Kann ich noch ein bisschen lauter werden? Kann ich dann noch ein bisschen mehr hauen? Kann ich noch etwas runterschmeißen und so weiter? Wie weit kann ich gehen, bis es dann wirklich mal eine Grenze gesetzt wird? Und in dieser Situation, da soll man jetzt friedlich bleiben? Sanftmütig und voller Geduld? Also ich versuche es schon immer wieder, aber es kann da auch bei mir dann vorkommen, dass mir da der Kragen platzt, dass mal bei mir ein bisschen lauter wird. Und da, in dem Moment, begehe ich Rechtsbruch und mache eben keinen Rechtsspruch, wie es Gott haben möchte. Und so gibt es vieles, wo wir, jeder von uns, zu kämpfen hat. Wo wir zugeben müssen, nein, da bringe ich keine Frucht. Nein, da kann ich es nicht bringen. Und so mussten auch die Menschen damals, zur Zeit von Jesaja, ihm Recht geben, wenn sie sich wirklich darüber nachgedacht haben, was er gesagt hat, wenn sie sich selber reflektiert haben und geprüft haben. Und das gilt eben auch für uns, dass auch wir uns selber prüfen, selber nachschauen, darüber nachdenken. Und dann auch merken, da gibt es Bereiche, ich kann es nicht. Trotzdem bleibt die Erwartung von Gott, Frucht bringen. Wir müssen jetzt da auf die Worte achten. Es heißt nicht, welchen Lohn Gott für seine Mühe von uns haben möchte. Denn wir können Gott gar nicht belohnen. Wer wären wir denn auch, dass wir Gott einen Lohn geben könnten? Die Frage ist nicht nach Lohn, sondern nach Frucht. Das ist ein großer Unterschied. Frucht ist etwas, was wächst, wenn es der Pflanze gut geht. Wenn die Bodenverhältnisse stimmen, sie den richtigen Boden hat, sie das richtige Klima hat, halt der Pflanze auf die bezogen, nicht zu warm, nicht zu kalt, genügend Licht, nicht zu viel, nicht zu wenig. Auch die Feuchtigkeitsverhältnisse spielen Einfluss. Die eine Pflanze mag es gern ganz, ganz nass, die andere bitte ganz wenig. Und das muss alles stimmen. Und dann, wenn das wirklich alles stimmt, dann bringt die Pflanze Frucht. Dann wächst an der Erdbeerpflanze ganz schmackhafte Erdbeeren. Dann bringt der Apfelbaum wunderschöne, prächtige und geschmacksvolle Äpfel. Dann wächst aus dem Blumensamen, den wir eingesäbt haben, wunderschöne, bunte, prächtige Blumen. Und das ist ja auch das, was wir erwarten, an die Pflanzen. Wenn es nicht ist, wenn das nicht geschieht, was machen wir dann? Wenn zum Beispiel jetzt der Apfelbaum mehrere Jahre keine Äpfel bringt, noch nie einen Apfel gegeben hat, na, dann ist klar, man macht ihn um. Weg damit. Braucht ja nur Pflege, kostet, ist nichts wert. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Leben. Wenn wir geistlich gesund sind und wie Reben am Weinstock Jesu Christi hängen und wir bleiben in seinem guten Wort, dann können wir gute Früchte bringen. Denn Jesus sagte, wie die Rebe nur wächst in enger Verbindung mit dem Weinstock und dann gute Früchte bringt, so wachsen auch in unserem Leben die Früchte nur, wenn wir in enger Verbindung zu ihm bleiben. Das ist jetzt auf jeden persönlich bezogen. Es ist auf mich bezogen. Es ist auf sie bezogen. Da gilt es jetzt nicht zu sagen, der andere soll schauen, sondern ich bin persönlich angesprochen. Denn Gott fragt doch jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Wie sieht das jetzt aus bei dir mit der Nächstenliebe zum Beispiel? Oder der Feindesliebe? Wie sieht das aus bei dir mit den Geboten? Zum Beispiel, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht stehlen. Wie sieht es aus bei dir mit dem ersten Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir, neben Gott haben. Das fragt Gott und er meint es ernst, diese Frage. Ich muss dazu geben, wenn Gott mich das fragt, ich muss sagen, ich halte es nicht immer ein. Ich halte nicht in allen Bereichen, wo ich da gute Früchte bringe. Zum Beispiel Lügen. Das ist etwas, was Gott mir sehr fest aufs Herzen gelegt hat, dass das nicht gut ist. Ich habe es aufs Herzen gelegt bekommen bei der Bekehrung, wo ich mich wirklich zu Gott hingewendet habe. Da habe ich es wirklich hassen gelernt. Und ich mag es nicht. Ich will nicht selber lügen. Ich mag es nicht mit anderen lügen. Und ich kann es nicht tolerieren. Jetzt hat Amanda mich erst kürzlich gefragt und hat gesagt, sag mal, Papa, wie ist das denn mit dem Sankt Nikolaus? Denn die Ruth kommt da freundlicherweise immer wieder mal zu uns, hat sich verkleidet als Nikolaus, um einfach den Kindern eine Freude zu machen. Und sie hat da gemerkt, ich glaube, das ist die Ruth. Und wir haben dann damals gesagt, so zu Amanda, ach, wo sie uns gesagt hat, das war doch die Ruth, oder? Haben wir gesagt, ach, du Amanda, das war doch der Nikolaus. Die Ruth, die hat doch gesagt, sie geht heute noch zu ihrer Nichte. Die ist doch gar nicht da. Wir haben es eigentlich verneint. Sie hat mich jetzt also gefragt und hat gesagt, du, wie ist das jetzt wirklich mit Nikolaus? Ich habe sie dann zu mir gerufen und habe sie gefragt, willst du es wirklich wissen? Denn für mich ist es wichtig, dass du noch weiterhin Freude hast und dass auch die Zwillinge weiterhin Freude haben können. Und sie hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, ja, es ist die Ruth. Und dann hat sie zu mir gesagt, aha, ist jetzt das eine Situation, wo die Eltern lügen dürfen? Ich musste ihr dann recht geben und sagen, ja, es stimmt. Wir haben sie eigentlich angelogen. Ich hätte es eigentlich besser machen müssen. Ich hätte da, wo sie es erstmals kommt, sagen müssen, Amanda, komm rasch zur Seite. Willst du es wirklich wissen, dann sage ich es dir. Und sonst frag einfach nicht nach. Aber ich habe in diesem Bereich, wann ich mir so fest am Herzen liegt, habe ich einen Fehler begangen. Von uns also aus, das habe ich festgestellt, das werden Sie auch alle feststellen oder festgestellt haben, wir schaffen es einfach nicht. Wir können nicht Gott gut wohlgefällige Früchte bringen. Von uns aus, aus unserer eigenen Kraft. Und so müsste eigentlich Gott nach dem Text von Jesaja handeln, das Urteil sprechen und vollziehen. Aber Gott sei Dank, und da kann ich wirklich nur sagen, das ist wirklich der Dank bei Gott, hat er Jahrhunderte später nach diesem Lied eine Strophe angehängt an das Lied oder das Lied erweitert, es ergänzt. Er hat es ergänzt, indem er seinen Sohn Jesus gesandt hat, zu uns in die Welt, zu uns Menschen. Gott hat also nicht Schluss gemacht, sondern er hat nochmals investiert. Er hat nochmals in uns Menschen investiert. Er fängt nochmals mit uns neu an. Und wenn man so das Leben Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus vor Augen haben, uns vor Augen halten, dann sieht man eigentlich die noch tiefere und noch gewaltigere Liebesgeschichte von Gott mit uns. Denn so steht es ja auch in der Bibel drin. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Jesus ist also zu uns gekommen. Er hat da nicht nur gepflügt und den Samen ausgestreut, das Wort Gottes, sondern er hat sogar für uns den Preis bezahlt. Er hat sein Leben gegeben für uns, für unsere Fehler. Gott hat, also, so kann man sagen, seinen eigenen Sohn in die Waagschale geworfen, in die Waagschale des Urteils, in die Waagschale des Gerichts, damit alle, die an Christus glauben, gerettet sind. Und nun sagt Jesus zu uns: Ich warte auf gute Frucht in deinem Leben. Aber du musst das nicht selber tun. Lass mich es doch dir schenken, diese gute Frucht. So schenken, wie die Trauben, die am Weingang, beim Ausgang stehen, wo man sich mitnehmen kann und so einem geschenkt werden. So möchte es auch Jesus mit uns tun. Denn er sagt: Wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Amen.